Guten Abend. Ich habe gerade erfahren, dass ich einfach schon anfangen soll, dass ich auch nicht angesagt werde, also stelle ich mich kurz vor. Heinrich Dubel. Ich werde das recht kurz machen heute und ich werde auch nichts über Computer sagen, sondern ganz kurz einige Anmerkungen zur akausalen Logik loswerden. Ich fange dann auch gleich an. Wir wissen, oder ich hoffe, wir wissen, dass die Ordnungskategorie der Kausalität nicht die einzige rationale Form exakten Denkens ausmacht. Das sollten wir inzwischen sozusagen verinnerlicht haben. Wir wissen auch, dass die zweiwertige Logik, also alles oder nichts, wahr oder falsch, Objekt-Subjekt, strukturell defizitär ist, dass sich das Denken und das Bewusstsein nicht allein auf Objekte richtet, sondern sich auch auf Prozesse bezieht und hier natürlich ganz besonders auf die eigenverursachten Prozesse. Mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung und mit der Logik der Wahrscheinlichkeit hat sich nun ein neuer Rationalitätstypus herausgebildet. Und es lässt sich einfach ganz kurz sagen und zusammenfassend, dass es völlig unerheblich ist, ob ein Zustand wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, oder meinetwegen, um das noch zu steigern, ob ein Zustand extrem wahrscheinlich oder extrem unwahrscheinlich ist, ist ganz unerheblich. Das Wahrscheinliche ist nicht rationaler als das Unwahrscheinliche. Und es kann auch nicht genauer definiert werden. Selbstverständlich erfordert ein neues erkenntnistheoretisches System, ein neues wissenschaftliches Denken, und natürlich auch neue wissenschaftliche Disziplinen. Ich habe nun versucht, mit der sogenannten oder von mir sogenannten Erratik eine solche Disziplin ins Leben zu rufen. Das praktische Problem, das ich mit der Erratik adressiere, ist das folgende: Ist es möglich, Serien aufzufinden, die an Konstanz, Dauer und Stetigkeit den Kausalserien annähernd ebenbürtig sind? Denn selbstverständlich können wir Voraussagen nur auf der Basis von Serien machen, die eine ausreichende Stetigkeit besitzen. Und praktische Techniken, die sich mit nicht kausaler Natur sind oder sein sollten, können nur insoweit möglich sein, dass sie sich auf Ereignisse beziehen, die von genügender Stetigkeit sind, mit denen man also rechnen kann. Ein zufriedenstellendes Ergebnis wäre es demnach schon, wenn es gelingen könnte, das Vorhandensein auch nur einer einzigen akausalen Serie nachzuweisen. Denn daraus folgt, wenn es eine gibt, dann besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Existenz beliebig vieler akausaler Serien. Ich versuche, diesen Nachweis einer akausalen Serie jetzt seit über 10 Jahren zu führen. Und zwar, ich weiß nicht, ob einige einige gewahr sind, diese Arbeit, die ich da mache mit den Hubschraubern. Man sagt immer hier, das ist der Heinrich Dubel, der Hubschraubermann. Ich habe diesen Hubschrauber halt ausgewählt als Subjekt und ich versuche anhand des Hubschraubers oder durch die Beobachtung von Hubschraubern eine akausale Serie nachzuweisen. Ich hatte damit einen Erfolg, der halt auch wieder kein Erfolg war, da ich es nicht geschafft habe, die Ereignisse, die ich prognostiziert habe, halt ausreichend zu wiederholen. Ich konnte leider nicht nachweisen, dass die Serie stetig ist. Allerdings war es schon sehr beeindruckend, da ich ein vollkommen unwahrscheinliches Ereignis vorausgesagt habe. Ich will das kurz erzählen. Ich war in New York. Ich habe mich da rumgetrieben am Heliport und es gab eine Diskussion mit Freunden, die dabei waren. Und die Diskussion drehte sich natürlich darüber wie lustig es eigentlich wäre, wenn jetzt irgendetwas passieren würde. Irgendetwas, das war vage genug, dachte ich mir, und dann hingen wir dann noch weiter rum. Und es passierte etwas ganz Merkwürdiges. Also aus dem Nichts eigentlich. Man sagt es ja so, es traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Auf jeden Fall war ich mir gewiss, voraussagen zu können, dass tatsächlich etwas passieren würde. Also ich verließ diesen Bereich des Möglichen und kam in den Bereich des Höchstwahrscheinlichen. Ich prognostizierte also nicht den Absturz, der dann kurz darauf erfolgte, sondern die gesteigerte Wahrscheinlichkeit für einen solchen Absturz. Das Interessante daran war, dass der Absturz dann auch tatsächlich stattfand. Und es gab also nichts, was eigentlich darauf hingedeutet hätte, außer halt dieser, wie gesagt, Gewissheit sozusagen aus heiterem Himmel. Das Ganze ist jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, es ist keine ausgedachte Geschichte, es ist tatsächlich passiert, es ist auch ausreichend dokumentiert worden. Da, wie bin ich damals darauf gekommen, dass es sich um eine akausale Serie handelt? Ich habe eigentlich, nachdem das passiert war und alle einigermaßen sprachlos waren, eine weitere Voraussage getroffen, nämlich die, dass eben nicht nur gerade dieses Ereignis zustande gekommen ist, sondern dass darüber hinaus noch etwas weiteres passieren würde, nämlich, dass ich im Fernsehen darüber sprechen würde. Das kam ebenso aus heiterem Himmel, es war gänzlich akausal. Das passierte dann auch. Die Videobänder sind da, ich habe es leider heute nicht mitgebracht, weil ich auch gar nicht genau wusste, ob ich darüber sprechen würde. Es existiert jedenfalls diese Sendung, diese Fernsehsendung, die das war der Ostersonntag 1991. Um 22 Uhr lief das da in den Nachrichten. Und natürlich habe ich das Problem dort adressiert, als der Reporter mich fragte, ob ich denn jetzt immer noch mit dem Hubschrauber fliegen würde oder ob ich keine Angst hätte, mit dem Hubschrauber zu fliegen. Habe ich gesagt, das ist natürlich jetzt der beste Moment, um zu fliegen, da es höchst unwahrscheinlich ist, dass zwei Hubschrauber am gleichen Tag an der gleichen Stelle abstürzen. Mit diesem Ereignis, durch dieses Ereignis, habe ich einige grundlegende Schemata entwickelt, von denen ich glaube, dass sie sich allgemeingültig anwenden lassen zum Auffinden oder zur Detektion akausaler Serien. Und diese Schemata möchte ich euch jetzt noch ganz kurz vorstellen. Im Geiste dieser merkwürdigen Sache, die die Erratik ist, dazu sage ich gleich noch einige Worte, habe ich diese Schemata nicht sozusagen in einer wissenschaftlichen oder mathematischen Sprache ausgearbeitet, sondern in einer literarischen Form. Mein Vortrag heute ist ja angekündigt worden als Einführung in die allgemeine Erratik. Und jetzt möchte ich ein paar Worte zu dieser allgemeinen Erratik verlieren. Was ist eigentlich die Erratik? Was ist die Bedeutung der Erratik? Das Wort entstammt natürlich, das haben die meisten von euch sicherlich schon erraten, es entstammt dem lateinischen errare, das bedeutet irren. Andererseits bedeutet es aber auch umherschweifen, zum Beispiel das Umherschweifen von Planeten im Raum oder in der Dichtung sagt man das Irren durchstreifende, das sich überall verbreitende oder schwankende. Es bedeutet unstet sein oder unsicher, sich verirren, den Weg verfehlen. Der Homo erraticus oder der Erro, wie er genannt wird, ist auch ein Vagabund oder Landstreicher oder auch ungetreuer Liebhaber. Die Erratio, im Gegensatz zur Ratio, ist das Irregehen, die Verirrung, die Abweichung. Errator, der Umherirrende. Dann gibt es noch den Witz, der häufig gemacht wird. Es ist natürlich das Substantiv, das zu dem Wort erraten gehört, also etwas erraten, etwas durch absichtlich oder zufällig herbeigeführte kognitive Aktivität herauszufinden, etwas erraten. Dazu existiert kein Subjektiv, darum dieser merkwürdige kleine Witz. Wie kann man nun akausale Serien erkennen? Zunächst muss man sich vergegenwärtigen, dass sich auch akausale Serien innerhalb eines gewissen Gleichgewichtes, das ist halt das Gleichgewicht der Natur, abspielen. Und dazu habe ich den folgenden kleinen Text geschrieben, der sehr einprägsam das Problem adressiert. Das erratische Gleichgewicht findet sein Fundament in den Naturwissenschaften, die eine unvergleichlich solide Basis bilden, eine Assoziation von mehrfach komplexen Bezugssystemen darstellen, in welcher sich Einsichten oder Erkenntnisse präzise selbst bedingen. In der Erratik schwingen zyklisch progressierende Regelwerke auf und führen zu einer Axiomatik, ohne die beinahe nichts im Einklang sich bewegen würde. Das wäre eine kurze Beschreibung des Gleichgewichts. Wie entsteht das Gleichgewicht und wie ist der Verbleib des Gleichgewichts? Da heißt es, Systeme bleiben in Raum und Zeit nur so lange stabil, wie sie in der Lage sind, genügend Energie aufzunehmen, um ihr Fließgleichgewicht aufrechtzuerhalten. Mit diesem Satz lässt sich ebenso gut festschreiben, welchen Bedingungen die wohl am elegantesten organisierte Materieansammlung im bekannten Universum, das ist natürlich das menschliche Gehirn, welchen Bedingungen diese Materieansammlung unterliegt. Ich kann das nochmal kurz erläutern, obwohl ich bin sicher, die meisten von euch werden wissen, worum es da geht. Das menschliche Gehirn ist ja ein offenes, expandierendes System. Und als solches bezieht es zunächst die für seine Stabilität benötigte Energie aus einem komplizierten elektrobiochemischen Prozess, der sogenannten Zellteilung, die initiiert und kontrolliert wird durch etwas, was man bis heute nicht versteht, was aber morphogenetische Feldenergie mit dem Begriff morphogenetische Feldenergie einigermaßen umschrieben werden kann. Von einem bestimmten Moment an generiert das im Wachstum begriffene Gehirn seinerseits ein neues morphogenetisches Feld, welches das Basisfeld beinahe deckungsgleich überlagert. Beide Felder verstärken sich gegenseitig und das Gehirn lernt, das heißt, vorhandene Strukturen werden erkannt und durch Wiederholung und immer weitere Wiederholung dieses Erkennens verstärkt. Der simple Effekt beim Neugeborenen, beim Kleinkind, das Gehirn wird schwerer, es wächst. Wenn diese Wiederholungen zu keinen Ergebnissen führen, bleibt das Gehirn leicht, klein und der Mensch dumm. Diese zweite Phase der Expansion ist grundsätzlich vorgesehen im morphogenetischen Programm, welches diese Selbstorganisation kontrolliert. Das Ausmaß wird aber bestimmt durch die Intensität des Informationsaustauschs sowie durch die Qualität und die Effizienz der Informationsverarbeitung. Schließlich wird das Gehirn selbstreflexiv, wird Teil und zugleich Generator eines neuen, größeren Feldes, welches alle anderen Felder zumindest potenziell beinhaltet und speist. Dies führt zu immer neuen, immer höheren Lastspitzen. Die sehr großen, doch nicht unendlichen Kapazitäten eines Gehirns und die ebenfalls riesige, doch begrenzte Menge von Informationen, die im von diesem Gehirn erzeugten, von ihm umschlossenen oder erkannten Universum existiert oder verarbeitet werden kann, bestimmen schließlich den Moment, von dem an die Leistungsaufnahme nicht mehr gesteigert werden kann, was das Ende der Expansion bedeutet. Diese Beschreibung ist natürlich nur die Darstellung eines idealisierten Modells. Und sämtliche Parameter innerhalb dieses Modells sind variable. Dieser Faktor, sowie durch Mutation oder stumpfe Mechanik, also Gewalt verursachte Systemfehler, potenzieren die Zahl der möglichen Abweichungen von dieser Beschreibung des idealisierten Modells ins Unendliche. Und ich bin ganz entschieden der Meinung, dass die unendliche Kapazität eines Gehirns in seiner Sprachkompetenz erkennbar ist. Wir sind in der Lage, unendlich viele sinnvolle Sätze zu konstruieren, obwohl die Mathematiker behaupten, es gäbe eine obere Grenze. Ich glaube das nicht. Der Mensch ist in der Lage, völlig neue sprachliche Zusammenhänge zu konstruieren. Des Weiteren sind wir Meister in der Erschaffung von Metaphern, mit deren Hilfe wir neue Ästhetiken entwickeln, die wiederum andere, unbekannte, logische Strukturen generieren können, mit deren Hilfe sich neue Sätze bilden lassen und so weiter. Das Gehirn kennt bei der Generation, bei seiner Flussgeneration, nur 5 Zustände unterschiedlicher Organisation. Ich habe diese Zustände Organisationspotenziale genannt, Aktionspotenziale. Und diese Aktionspotenziale sind wie folgt: falsche Vorstellung oder falsches Wissen, die Erinnerung, Wissen, welches auf Schlussfolgerung beruht, der Schlaf, respektive der Traum und der Tagtraum. Der gesamte Prozess der Entscheidungsfindung, der im menschlichen Gehirn stattfindet, die Bedeutung und die Art, die diesen Entscheidungen zugemessen werden, sowie die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf die menschliche Aktion, werden allein durch das Zusammenspiel dieser Aktionspotenziale bestimmt. Mit dieser Beschreibung der Aktionspotenziale weiche ich in der erratischen Metaphorik von der hirnphysiologischen Terminologie ganz entschieden ab. Denn in der Hirnphysiologie sind Aktionspotenziale nichts weiter als schnelle und sehr kurzlebige Alles-oder-nichts-Nervenimpulse. Eben Signale, die vom Gehirn zum Empfang, zur Analyse und zur Übermittlung von Informationen genutzt werden. Sie sind höchst stereotyp und sie sind eigentlich leer. Die Aktionspotenziale übermitteln nur durch ihre Anzahl und ihren zeitlichen Abstand, also Raten- und Zeitkodierung, Informationen. Die Botschaft eines Aktionspotenzials wird ausschließlich von der neuronalen Bahn bestimmt, über die die Botschaft weitergeleitet wird. Anders ausgedrückt, die Funktion des Signals, sei es jetzt visuell oder taktil, sensorisch oder motorisch, wird nicht vom Signal selbst bestimmt, sondern von der spezifischen Bahn, die es durchläuft. Dieses Modell ist euch mit Sicherheit nicht so fremd. Eine ganz interessante Sache, die sich herausgestellt hat, die sich als nützlich bei dem Versuch zur Detektion akausaler Serien herausgestellt hat, ist die sogenannte Simplifikation. Das Gehirn kennt diese Simplifikation auch. Bei häufiger Dominanz eines bestimmten Aktionspotenzials kann es zu phasenweiser Erhöhung der Fließgeschwindigkeit führen. Beispiele hierfür wären das, was wir Déjà-vu nennen. Wobei zwei unterschiedliche Muster auf einem niedrigen Niveau eine Ähnlichkeit erzeugen, die vom Gehirn dann als Gleichheit interpretiert wird und die man merkwürdigerweise als zeitaktiv, als in Verbindung mit der Zeit stehend erlebt. Die meisten Missverständnisse rühren auch daher, dass sich diese Muster komplett außerhalb bewusster Denkvorgänge abspielen. Bei dem Versuch, akausale Reihen aufzufinden oder nachzuweisen, ist es immer wünschenswert, sich einer kontrollierten Simplifikation zu bedienen. Allerdings ist es nicht immer... Es hat nicht immer einen guten Ausgang. Übertriebene und nicht sorgfältig durchdachte Simplifikationen können zu zwanghaftem Vereinfachungsgebaren und langfristig zu Paranoia führen. Eine weitere sehr prägnantes Schema, was sich als nützlich erwiesen hat, hat auch scheinbar überhaupt nichts mit der Thematik zu tun. Das ist etwas, das ich Suggestibilität nenne. Das heißt, die Bereitschaft, die akausale Reihe als gegeben hinzunehmen, auch wenn sie nicht unbedingt nachzuweisen ist. Zu dieser Suggestibilität habe ich jetzt einen Text geschrieben, der, wie ich hoffe, das Problem verdeutlicht. Die Entwicklung der klassischen Naturwissenschaften in ihrer Gesamtheit lässt widerspruchsfrei nur den einen Schluss zu. Die Welt wird zwangsläufig immer seltsamer. Vielleicht mutet es in diesem Zusammenhang fremd an, tatsächlich jedoch gelingt es, einen charakteristischen Grundzug zu erkennen, ein vermehrtes Aufkommen überraschender Gedanken, erstaunlicher Umwandlungen, die wachsende Zahl seltsamer Entdeckungen, eine Unbestimmtheitsrelation, welche die gleichzeitige exakte Messung von Geschwindigkeit und Ort prinzipiell ausschließt, eine unerhörte Dynamik, neue Eigenschaften, neue Gesetzmäßigkeiten, zumeist dort, wo sich wütende physikalische Prozesse abspielen. Schließlich kommt es zu einigen wahrhaft prophetischen Gedanken, die im Wesentlichen aber alle nur das eine besagen. Dass im gesamten Universum auf buchstäblich allen Existenzniveaus von Materie vielfältige Erscheinungen nicht stationären oder akausalen Charakters eine bedeutende Rolle spielen. Das Bild des Kosmos hat eine qualitative Veränderung erfahren. Während sich die Forschung früher das Universum als statisch oder quasi-statisch vorstellte, hat sich der Schwerpunkt inzwischen auf die Untersuchung nichtstationärer Prozesse verlagert. Die aus diesen Untersuchungen resultierenden Erkenntnisse lassen sich zusammenfassen in dem Satz: Die Welt wird zwangsläufig immer seltsamer. Die Wissenschaft kann nicht ohne Ideen existieren. Ideen entstehen in den Köpfen der Wissenschaftler als Ergebnis von Analyse und Verallgemeinerung, von Simplifikation und Suggestibilität. Manche dieser Ideen bilden die Grundlagen für neue, für fundamentale Theorien. Die Idee des Max Planck, nach welcher Energie in bestimmten diskreten Portionen freigesetzt wird, führte bekanntermaßen zur Entwicklung der Quantenphysik. Ideen entstehen aber auch als geniale Vermutung oder als kühne Annahme, deren Behauptung allgemeine Aufmerksamkeit erweckt, und manchmal werden Ideen tief im theoretischen Denken geboren. Setzt sich eine solche Idee durch, führt sie letztlich zu ihrer Umsetzung durch die Realisierung grandioser wissenschaftlich-technischer Werke. Andere Ideen wiederum, universelle, philosophisch-methodologische, haben wesentliche Bedeutung für die Naturwissenschaften in ihrer Gesamtheit, da sie den Prozess der Wissenschaftsentwicklung steuern, das Denken in eine bestimmte Richtung lenken und helfen, Untersuchungsergebnisse zu deuten und neue Wege der Erkenntnis zu bahnen. Zu den interessanteren Ideen gehört zweifellos der Gedanke, dass die Welt immer seltsamer wird. Dahinter steht das Prinzip, dass die Forschung ständig bestrebt sein muss, das hinter dem Äußeren versteckte tatsächliche Wesen der Erscheinungen zu suchen und die hemmend hypnotische Wirkung gewohnter Vorstellungen zu überwinden. Die Wissenschaften sind nicht nur die Gesamtheit der vorliegenden Kenntnisse. Vor allem sorgen sie für eine ständige Zunahme oder Vermehrung dieses Wissens. Und der Gedanke, dass die Welt zwangsläufig immer seltsamer wird, hat sich mit der Entwicklung der Wissenschaften gewandelt. Zieht sich aber wie ein roter Faden durch die Geschichte der Naturwissenschaften, vor allem durch die Geschichte der Physik und Astronomie. Und das letzte Quäntchen sozusagen dieser Thesen zur Detektion akausaler Ketten, das habe ich Zusammenhang genannt. Und zwar heißt es, Widersprüchlichkeit wird als Quelle aller Entwicklung erkannt. Nur im Stillstand wäre Freiheit von Widersprüchlichkeit zu erreichen. Ein solcher Stillstand ist jedoch nicht vorgesehen, nicht in diesem Universum. Die der destruktiv-schöpferischen Natur des Menschen innewohnende Widersprüchlichkeit ist gesetzmäßig. Und alle Versuche, solche Widersprüchlichkeit zu überwinden, würden zwangsläufig zu neuen Widersprüchlichkeiten führen. Ja, das war's schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch.
Also ich wollte noch fragen, diese akausalen Serien, die du genannt hast, ich denke mir jetzt einfach mal, die kausalen Serien, die bestehen aus Zusammenhängen von Ursache und Wirkung, aber die akausalen, woraus bestehen die?
Die akausalen Serien würden theoretisch aus Ereignissen bestehen, die eindeutig in einem sinnvollen Zusammenhang zueinander stehen, allerdings nicht durch eine wie auch immer geartete Kausalität oder einen zeitlichen Zusammenhang herbeigeführt werden. Also dieser Zusammenhang beruht nicht auf einer Kausalität oder auf einem zeitlichen Zusammenhang. Dennoch wäre eine sinnvolle Zuordnung der unterschiedlichen Ereignisse gegeben. Das würde eine akausale Serie ausmachen.
Ja, ich habe das schon verstanden. Ich überlege gerade.
Ja, hier, hallo.
Also, ein Ausschnitt einer akausalen Serie wäre ja beispielsweise durch das sogenannte Einstein-Podolsky-Rosen-Experiment gegeben. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Man hat damals, unter der Führung von Einstein, hat man gerade versucht, die Möglichkeit der Akausalität oder der akausalen Serie zu widerlegen. Und man hat aber das Gegenteil geschafft. Man hat es eigentlich nachgewiesen. Es war so ein Gedankenexperiment, in der die Ladung zweier Lichtteilchen, also Photonen, gegeben war. Und man änderte dann die Ladung eines, man schickte die in entgegengesetzte Richtung los und man änderte die Ladung eines anderen, des einen Teilchens, und die Ladung des anderen Teilchens änderte sich, obwohl die Teilchen in keinerlei Kontakt standen, dachte man jedenfalls. Das war sozusagen der erste Hinweis darauf, dass sowas wie akausale Serien tatsächlich existieren. Und es hat auch ewig gedauert, bis man das halt mathematisch darstellen konnte. Und das Problem mit dieser akausalen Serie, wie gesagt, ist, dass man sie nicht nachweisen kann. Oder zunächst nicht. Deswegen kann ich dafür auch kein Beispiel geben.
Hört man mich? Ja, ja, meine Frage ist hier. Hallo, hier.
Hallo.
Ja, meine Frage ist die, du hast von morphogenetischem Feld gesprochen. Und diesen Begriff habe ich in meinem Leben bisher nur im Kontext mit Rupert Sheldrake gehört, einem großen Esoterik-Guru, einem Guru in der ESO-Szene, in der Irrationalismus-Szene, und immer habe ich das irgendwie, ich habe mich damit nie mit tiefer beschäftigt. Das war so, wie habe ich mir mal irgendwo erklären lassen auf einer Anti-Esoterik-Veranstaltung. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, löst es auf dem anderen Ende der Welt halt einen Krieg aus, so ungefähr ist dem seine Theorie. Und da fahren halt zig Millionen oder tausende irrationale ESO-Spinner drauf ab.
Aha.
Und solche Ansätze, weiß ich nicht.
Also zunächst mal, in China fällt ein Sack Reis um und auf der anderen Seite der Erde löst das einen Krieg aus. Das wäre ein Beispiel für eine kausale Kette. Und das war halt auch, hat nichts mit der morphogenetischen Feldtheorie des Rupert Sheldrake zu tun. Im Übrigen, Rupert Sheldrake ist Biologieprofessor gewesen oder ist es immer noch. Und die Tatsache, dass die Esoterik-Szene sich dieser Sachen so stark bemächtigt, hat damit zu tun, dass natürlich in der Esoterik-Szene so etwas wie die beschriebene geisterhafte Fernwirkung, ich nenne es mal geisterhafte Fernwirkung, nämlich eben genau die Existenz akausaler Zusammenhänge, in der Esoterik-Szene wird das ja schon seit geraumer Zeit sozusagen propagiert, aber ohne dass man da natürlich den geringsten Beweis dafür hat. Was zur Folge hat, dass jeder, der sich wissenschaftlich damit beschäftigt, sofort innerhalb dieser Esoterik-Szene zu einer Art Guru wird, wie du das gerade gesagt hast. Das kann man auch nicht vermeiden. Der umgekehrte Effekt ist, dass natürlich gerade dadurch die Wissenschaftlichkeit oder die wissenschaftliche Kredibilität dieser Leute, die sich da mit solchen Sachen beschäftigen, ein gewisses Maß an Schaden nimmt. Das beste Beispiel war halt, glaube ich, aus der Art, wie du das gerade vorgetragen hast, herauszulesen. Sheldrake ist keinesfalls ein Esoteriker, es ist ein ganz durch und durch rationaler Naturwissenschaftler. Ist deine Frage damit beantwortet?
Also, ich habe noch eine Frage zu dem zweiten von den Beispielen. Und zwar, dass du gesagt hast, nach der Vorhersage hast du auch gesagt, du würdest im Fernsehen auftreten. Aber wenn die erste Vorhersage zugetroffen ist, dann war das eine logische Folgerung, dass man dann im Fernsehen auftritt. Einfach weil sowas Unwahrscheinliches eingetreten ist. Und von daher war das zweite zumindest durchaus kausal.
Kannst du kurz deinen Arm hochheben, damit ich weiß, in welche Richtung... hallo. Okay. Ja und nein. Natürlich lässt sich aus dem ersten Ereignis das zweite ja nicht zwangsweise ableiten. Also steht es in einem gewissen kausalen Zusammenhang. Ich wäre natürlich nicht im Fernsehen gewesen und hätte über den Hubschrauberabsturz gesprochen, wenn der Hubschrauberabsturz nicht stattgefunden hätte. Das ist klar. Aber es ergibt sich ja keine Zwangsläufigkeit daraus. Der Hubschrauber ist, ich hätte ebenso gut, hätte man diese Sequenz oder diesen Satz herausschneiden können oder nicht senden. Die Möglichkeit wäre gegeben. Die Tatsache, dass es halt gesendet wurde, konstituiert für mich die zweite Vorhersage. Ich hab auch gesagt, dass ich versucht habe, das als eine akausale Kette zu deuten, dass das halt aber nicht geht, weil die Problematik da zu kompliziert ist. Und ich denke, das ist eine Art Zwischending gewesen. Wie gesagt, es gab ja, es ist keine zwangsläufige Folgerung, danach im Fernsehen aufzutreten, nachdem diese Vorhersage getroffen wurde.
Ja, was unterscheidet die auch kausale Kette von irgendeiner Zufallsfolge, die sich, weil sie halt gerade so ist, mysteriös ausdeuten lässt?
Ja, Zufallsfolge, das ist ein Problem der Bedeutung, ein Problem der Bedeutung, die den Ereignissen beigemessen wird. Und das ist auch wiederum ein Problem der Subjektivität. Also, um es grob zu sagen, es ist eine Zufallsfolge ist alles, was passiert, was nicht miteinander zu tun hat. In dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit aber auf die Zufallsfolge richte und gewisse Verbindungen herstellen kann, hört es auf, eine Zufallsfolge zu sein, weil dadurch eben genau diese Verbindungen hergestellt werden das ist die Bedeutung. Das ist das Problem der Bedeutung. Man dreht sich, wenn man sich mit der Bedeutung beschäftigt, halt immer im Kreis. In dem Moment, es wird sozusagen erst erkannt, in dem Moment, in dem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte. Bis dahin bleibt es der Zufall. Und das ist halt auch das große Problem dabei. Wie kann ich... Das ist halt auch, was es immer so merkwürdig in die Nähe der Esoterik rückt oder so, weil dort halt diese sogenannte geisterhafte Fernwirkung als gegeben angenommen wird. Und natürlich ist das nicht korrekt. Die Frage, wie funktioniert die geisterhafte Fernwirkung? Wie kann ich sie erkennen? Wie kann ich sie möglicherweise gezielt herbeiführen? Das ist halt hier das große Problem. Insofern unterscheiden sich akausale Ketten oder akausale Serien eben nicht von Zufallsserien. Der einzige Unterschied ist halt die Aufmerksamkeit, die man darauf lenkt.
Gibt es irgendeine Literaturempfehlung oder so?
Bitte?
Die Frage war nach einer Literaturempfehlung.
Ja, und zwar Gotthard Günther, die amerikanische Apokalypse beispielsweise, beschäftigt sich anhand der Geschichte der Hochkulturen mit einer mehrwertigen Logik oder mit der Frage einer mehrwertigen Logik. Was gibt es noch? Fred N. Wolf, Physik der Träume, könnte man dazu lesen. Sehr interessante Lektüre dazu. Ja, und natürlich Mare Amoris von Heinrich Dubel. Das beschäftigt sich auf einer literarischen Ebene mit dieser Problematik. Sicher, Drogen sind immer im Spiel. So, ich denke, das war's dann. Es sind noch einige Leute reingekommen, aber ihr freut euch sicher alle schon auf die Abschlussveranstaltung. Darum nochmal recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und guten Abend.